Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
It's a musical.
One Desire. Der Podcast über YouTube auf meinmusikpodcast.de.
Ja, we're an Irish band, come from Dublin City, Ireland. Bonus weltberühmte Ansprache beim Live Aid Konzert und damit herzlich willkommen bei One Desire, dem Podcast über U2 im deutschsprachigen Raum. Und ich begrüße auch meinen Mitstreiter heute wieder an meiner Seite, Sebastian, hallo.
Guten Morgen, Lars.
Ja, heute mal an einem Morgen zeichnen wir das Ganze auf, aber U2 ist ja zeitlos, deswegen kann man Tag, Nacht und sonst wann zwischen Toten Sonntag und Heiligabend immer über U2 sprechen.
Und uns auch hören.
Und uns auch hören,
morgens, nachts.
Ja, wir haben uns den Milestone rausgepickt, Live Aid, nämlich die Geburt als Weltstar und die Neuerfindung des U2-Sounds, die ja auch in diesem Zeitraum, in dieser Schaffensperiode da stattgefunden hat. Warum haben wir das gemacht, Sebastian?
Das war ein sehr prägendes Ereignis. Nicht nur für U2 selber, sondern natürlich auf der ganzen Welt wurde überall übertragen, Live Aid.
Ja, fast 2 Milliarden Zuschauer insgesamt.
Ja, war eine Spitzennummer damals. Und hat wirklich auch den Zeitgeist eigentlich aufgefangen, der wirklich geherrscht hat, das, was wir eigentlich auch schon letztes Mal angesprochen hatten.
Genau, in unserer vorherigen Folge, wo wir uns mit Underblooded Sky beschäftigt haben, da ging es ja vor allen Dingen dann auch über die Etablierung als Live-Act und die Themen Politik und Glaube. Das haben wir ein bisschen aufgegriffen und ein bisschen aufgearbeitet. Ja, und jetzt machen wir den nächsten Schritt und U2 erfinden sich neu und wir hier im Podcast vielleicht auch.
Ja, mal gucken.
Live Aid verbinden viele U2-Fans natürlich auch mit ja, der Geburtsstunde dieser Super-Mega-Band. Also dieser, das sind, waren dann tatsächlich danach Weltstars. Man kannte sie dann auch
der
global.
Der Stadionrock.
Der Stadionrock, wirklich. Und das war sehr, sehr eindrücklich, glaube ich auch, weil ja alle Großen da gespielt haben. Und die, Anführungsstrichen, damals noch relativ kleinen U2 im Vergleich zu jetzt McCartney, Elton John oder was
Queen.
Weiß ich was. Queen, ja, natürlich auch. Gibt es noch eine gute Anekdote, da können wir gleich nochmal drauf kommen.
Ja, okay.
Aber das war, glaube ich, so das hat nochmal so einen richtigen Push gegeben.
Ja, die Liste, wer nicht dabei war, ist, glaube ich, kleiner als die, die dabei waren. Es war ja in Philadelphia, es war im Wembley Stadion, waren sie noch wo?
Nee,
in
nur die zwei. Ja, ne,
die beiden hatten sie. Haben immer wieder hin und her geschaltet.
Ja, und Phil Collins ist sogar rübergeflogen. Also
mit der Concorde noch.
Mit der Concorde damals noch. Also wer das nicht gesehen hat, also wer dieses Weltereignis der Musikgeschichte, gerade vielleicht auch von den jüngeren Hörern, noch nicht so, ich sag mal, sich zu Gemüte geführt hat, absolute Empfehlung. Also es ist ein bisschen trivial, glaube ich, wenn man sagt, ey, schaut euch mal Live Aid an. Ja, ja, habe ich das schon 100 Mal gesehen. Aber manche haben das vielleicht noch nicht und das zeigt quasi auch, wie Musik zusammenführt. Und das war ein großer Pluspunkt, den U2 auch bedient haben zu diesem Zeitpunkt, das Zusammenführen.
Ja, es hat einfach auch gepasst, erst recht mit den politischen Songs, die sie dann eben hatten. Hat sich ja auch bei The Unforgettable Fire weitergeführt, dass sie da politisch weitergemacht haben. Vielleicht sogar eher der Glaube ein bisschen raus. Ob das jetzt eine Absicht war, kann ich nicht sagen. Weiß ich selber nicht.
Also auf alle Fälle war es sehr interessant. Die sind ja auf der Bühne und das war hell, was ja auch eher unüblich ist. Ja. Sie haben irgendwie 5:30 oder was gespielt, Ortszeit. Ja,
die Konzerte in Deutschland eigentlich immer, die auch immer im hellen Anfang draußen.
So, und dann ging es halt los mit Sunday Bloody Sunday.
Ja.
So der quasi, der Anführungsstrichen Hit zu dem damaligen Zeitpunkt. Also das, was da auch in den Charts mit erfolgreich gewesen ist.
Viertelstunde Zeit, 3 Songs geplant.
Genau. Und da haben die halt dann erstmal reingerockt und hast dann auch gesehen, wie so ein Push durchs Publikum ging. Ich habe also von keiner anderen Band, aber von U2 habe ich Fahnen gesehen, die da vorne dann nochmal angefangen worden sind. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da sind U2-Fans, Wembley-Stadion, ich sag mal so 20. Reihe, 15. Reihe, genau noch in Höhe der Kamera. Also wie platziert, ja, finde ich das immer. Und egal, welcher Künstler aufgetreten ist, irgendwas immer die U2-Fahne schwenken sehen. Das war immer sehr, sehr bemerkenswert.
Okay, die wäre ja auch kaputt gegangen, hätten sie die unten gehalten. War ja noch ein bisschen enger, nicht so, ich glaube, gar kein
Platz da.
Gar kein Platz.
Das sieht man dann auch ganz gut, als Bono dann seine berühmte Eskapade beim nächsten Song, bei Bad, dann sozusagen macht. Und dann ins Publikum geht dann hinterher, wo dann die Band das strecken muss, das Programm, weil er seine Show nicht richtig gebacken kriegt, in Anführungsstrichen, ja. weil er wollte da ein Mädel rausziehen aus dem Publikum, soweit ja auch bekannt, und die Security hat dann irgendwie aus dieser Menschentraube da irgendwie drei Leute rausgezogen und er ist dann runter.
Brecheisen haben sie, glaube ich, genommen, um das dann mal rauszubekommen.
Das war echt krass, und dann gab es halt so mit das eindrücklichste Bild von Live Aid, wie ein Künstler mit einem Fan aus dem Publikum tanzt.
Es waren ja mehrere Damen dann sogar. Genau. Die ersten, glaube ich, die er rausziehen wollte, die haben sie dann später rausbekommen. Die hat er später nochmal umarmt. Hat man halt so in der Art noch nicht gesehen.
Es war halt dieses Symbolbild von wegen, wir kommen alle zusammen und wir sind alle eins in dem Zusammenhang. Ja. Ne?
Wirklich nicht jetzt hier ist die Bühne, wir sind die Künstler, ihr seid da unten das Publikum, hört zu, sondern wirklich dann die Hand reichen dem Publikum.
Ganz interessant, und das wissen, glaube ich, gar nicht so viele, ist, dass U2 gedacht haben, sie haben den Auftritt verpatzt. Also, dass sie gedacht haben, wir haben es verkackt. Die haben sich auch hinterher angemault.
Ja, ging völlig daneben für die eigentlich. Klar, haben sich vorgenommen, drei Songs zu spielen. Dann ist Bono halt ein bisschen...
Vor allen Dingen die aktuelle Single mit Pride, die haben sie dann ja nicht mehr spielen können aufgrund von Zeit. Und das ist etwas, was kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage, dass der Künstler hingeht und sagt, wir haben unseren momentan wichtigsten Song nicht gespielt, was das angeht.
Und die verfolgen eigentlich, machen sie bis heute schon eigentlich immer einen Plan, genau das, was sie machen wollen, planen sie vorneweg. Und das hat dann da nicht funktioniert. War dann wahrscheinlich das erste Empfinden, dass es völlig übertrieben war und einfach überhaupt nicht angekommen.
Ja, die haben Bono richtig zur Sau gemacht. Das, also hat er hinterher auch dann mal erzählt in einem Artikel.
Kann man nicht wegen den Haaren, komischerweise.
Das können wir auch gerne mal verlinken, stand in einem Artikel auch im Rolling Stone Magazine. Und was ganz interessant ist, danach hat sich Bono eine kurze Auszeit genommen. Der ist dann irgendwie durch die Gegend gefahren und so weiter und hat gedacht, ah, wir haben es verpatzt und das war es jetzt mit der großen Weltkarriere. Und hat irgendwann dann einen Künstler getroffen, der eine Skulptur gemacht hat, die Skulptur hat er Der Sprung genannt, und zwar inspiriert von Bonos Geschichte bei Live Aid. Und dann sind die erst alle drauf gekommen, mal zu schauen, wie denn sozusagen die Resonanz tatsächlich war. Ja, und die war so, dass du neben Queen der Act von Live Aid gewesen bist.
Ja, nicht nur, dass du gerade die junge kommende Band warst. Deswegen sicherlich auch so viele junge Fans wahrscheinlich von U2 dabei, die natürlich ein bisschen euphorischer sind als von etablierten Bands, die Fans. Und das hat denen nochmal einen ordentlichen Kick gegeben, dem Weltpublikum vorgeführt. Und das haben die dann erstmal überhaupt nicht gepeilt oder irgendwie die Ohren zugemacht und nicht einfach mal hinausgehört. Und dann halt mit so einer Sache...
War ja auch nicht Social Media damals.
Nee, das gab's auch nicht, ja.
Aber wie kann es sein, dass eine Band, die ja dann auch jetzt, ich sag mal, sehr erfahren ist, also gerade auch als Live-Act, dass die kein Gefühl dafür hat, wie diese Aktion angekommen ist? Also, dass die alle gedacht haben, wir haben's versaut.
Ich denke, wenn du oben performst auf der Bühne, dann bist du erstmal so in dir drin selber.
Hast eine Vorstellung,
wie das ist? Ja, ich glaube, das ist schwierig dann wirklich, das zu spüren, was da genau passiert immer. Weil du dich auch stark konzentrieren musst. Du musst alles natürlich richtig machen. Du darfst ihn nicht verspielen. Ist jetzt nicht so leicht. Damals gab es noch nicht so die Hilfsmittel unbedingt so großartig.
Durft noch keinen Soundcheck machen. Bob Geldof hat gesagt, euch.
Ja, und dadurch waren sie noch deutlich konzentrierter und haben dann komplett das Gegenteil eigentlich gemacht. Statt straight durchzuziehen, die Show, sind sie ein bisschen abgewichen.
Letztendlich, du hast es vorhin schon gesagt, hat Live Aid der Karriere von U2 einen ordentlichen Push gegeben, nochmal einen ordentlichen Zulauf auch an Fans und vom Ereignis her einer der Meilensteine in der Geschichte von U2. Wenn man sich das auch immer wieder vor Augen führt, dann sieht man, boah, waren die da, ich sag mal, beeindruckend auf der Bühne letztendlich auch. Und das auch in dieser Konstellation mit den vielen anderen Stars. Wieso war das so? Also warum war das so, wo du sagst, boah, da haben die dich da auch mal geflasht? Weil das war ja auch so diese Ankündigung, wir kommen aus Irland, wir sind eine Band aus Irland. Das war ja fast so ein Stück weit unschuldig,
hätte ich okay, gesagt.
Also wenn ich sehe, wie dann Freddie Mercury auf die Bühne gekommen ist, ja, dann so nach dem Motto, hey, hier ist, wo steht das Klavier? Ich hau jetzt hier mal eben meine größten Welt jetzt raus. Dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied.
Ja, klar. Zumal der Song war ja dann Bad, den sie da gespielt haben, performt haben. Und das dann auch so lange. Und das war ja alles andere als ein Hit. Das war halt ein Song auf dem neuen Album. Hat noch nie einer wirklich vorher gehört. Und erstens spielen sie den und dann wird da so eine Nummer draus, was viel über U2 aussagt eigentlich, über die Songs, die sie kreiert haben. Und da steht halt Bad wirklich sehr weit oben.
Ja, eine absolute Überraschung.
In der Fanbase gehört er absolut zu den Lieblingssongs.
Klar. Ist fast eine Ehre, wenn die Band ihn spielt. Und jetzt heutzutage, dass man auf einem Konzert ist.
Es fühlt sich auch anders an, sobald sie spielen. Ich weiß noch, Köln 2015 waren wir da. Es hat irgendwie sich ganz anders angefühlt als alle anderen Songs, die sie gespielt haben, als sie angefangen, Bad zu spielen.
Kommen wir nachher natürlich auch nochmal drauf, ja. Gesondert dann bei uns im Praxisteil, das schon mal so als kleiner Teaser.
Aber das war vielleicht auch so das Entscheidende, dass das ein Song, der jetzt nicht so bekannt ist, aber diese Performance, die Art und Weise unterstützt von dem Song, hat dann wahrscheinlich einfach das Publikum so sehr begeistert und das wirklich einprägsam gemacht, diesen Auftritt. Ich kann es nicht sagen, dass ich jetzt Zeitzeuge bin. Ich weiß noch, ich habe damals auch ab und an mal reingeschaut.
Aber
ich kann mich jetzt nicht mehr direkt an U2 damals erinnern. Ja. Da muss ich eher auf Erzählungen.
Auf jeden Fall waren sie dann, ja, ich sag mal, im Konzert der Großen, das Wortspiel mal zu machen, da waren sie halt etabliert. Ganz lustige Anekdote, by the way, meine Lieblingsanekdote in diesem Zusammenhang. Hinter der Bühne sind Bono und Freddie Mercury aufeinander getroffen. Und Bono war ein bisschen irritiert, weil Freddie sich so ein bisschen dicht an ihn, ich kann das natürlich im Podcast so ein bisschen schwer darstellen, aber wenn man das dann sich bei YouTube, wo wir unser Making-of immer reinstellen, wenn man sich das mal anguckt, also der hat den quasi an die Wand gedrückt, Freddy stand so vor ihm, ist, ich habe zuerst gedacht, das könnte ein Bild sein, Schneewittchen hat so zwei Zwerge verloren, aber auf jeden Fall hat er so, und Bono sagt er hinterher, der hat mit mir geredet, als würde er eine Frau anmachen, so ungefähr, und dann hat er das einem Kumpel erzählt, also Bono hat das einem Kumpel erzählt, er sagt, was willst du erwarten, die heißen halt Queen. So, ja. Also das Freddie Mercury bockt Bono an, fand ich jetzt auch schon eine großartige Geschichte rund um diese Live-Ecke.
Man kann nicht direkt sagen, er steht auf lange Haare eigentlich.
Nee, das kann man nicht sagen. Aber das ist eine schöne Nummer, wird den dann gefragt angeblich, wie sein Name ausgesprochen wird. Ja, so,
ja, Bono.
Ja, ja, genau. Das ist so ungefähr die, ja, ich sag mal, wie früher eine Disco, die anmache. Ach, du auch hier?
Ja, ganz schlimm.
Ja, ganz schlimm. Ja, aber auf jeden Fall, es war der Band, glaube ich, auch bewusst, wie sehr Live Aid auch nicht nur das eigene musikalische Schaffen oder die eigene Bandkarriere voranbringen
das
kann.
Das war das Tor eigentlich
zu den
Top-Leuten.
Zu den Top-Leuten, genau.
Da
aber
akzeptiert
auch,
zu werden auch.
Aber auch natürlich das Ganze, ich sag mal, weltpolitisch oder musikweltpolitisch einzuordnen. Und das hat Bono direkt nach dem Auftritt auch nochmal der BBC erzählt damals.
The government of our countries.
Unsere Regierungen haben die Verantwortung für das Steuergeld, was wir ihnen geben, und da geht es letztlich darum, ob sie in Leben oder Tod investieren. Für die Kosten von Raketen oder dem Star Wars oder sonstigen Verteidigungsprogrammen könnten wir ganze Wüsten fruchtbar machen. Wir haben die Technologien, es ist möglich. Live Aid ist also von öffentlicher Bedeutung und wird Einfluss auf die öffentliche Meinung und damit auch auf die Politik haben.
Will affect public opinion, which ultimately will affect the politicians and the policymakers.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will? Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
So klang das bei Live Aid, Bad, vor dem Riesenpublikum, vor der ganzen Welt. Und sie mussten ja eigentlich letztendlich auch dabei sein. Die hatten die politischen Themen vorher angesprochen in ihren Songs. Und bei so einem politischen Großereignis war es natürlich klar, dass die dann eingeladen werden mussten.
Ja, sie waren ja auch bei Band Aid, Do They Know It's Christmas Time, war sie ja auch schon mit dabei, was ja die Geburtsstunde von Live Aid quasi auch gewesen ist.
Da hat ja nicht nur Bono gesungen, sondern ich glaube Adam war noch mit am Bass dabei.
Genau, richtig. Letztendlich ist es auch was dieses Politische angeht, nochmal der nächste Step gewesen. Also tatsächlich war damals sehr en vogue, sich da auch zu engagieren. Nicht umsonst haben da die ganzen Stars dann halt auch mitgemacht. Aber jetzt bezogen auf U2, warum sind die den Weg einfach weitergegangen? Weil es funktioniert hat oder weil sie noch mehr Themen hatten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es hat insofern gepasst. Also sie haben erstmal in den Songs die politischen Themen angesprochen, in der Unblooded Sky Phase, die natürlich gerade mal ein Jahr vorher war oder zwei Jahre vor Live Aid. Und den Weg sind sie konsequent weitergegangen. Habe ja schon mehrmals gesagt in den letzten beiden Sendungen. Die sind halt jung, sind da viel aufgeregter. das sieht man heutzutage immer noch, dass es doch recht extreme politische Ansichten gibt. Nicht jetzt im Negativen, sondern vielleicht sogar eher im Positiven, wie bei Greta Thunberg. Das war damals dann genauso. Die waren halt 25 Jahre alt, 24 Jahre alt und haben dann die Chance genutzt. Jetzt können wir halt darauf Aufmerksamkeit machen.
Vor allen Dingen aber auch diese Vielfalt an Themen, also von Umweltschutz, ja irgendwann dann Greenpeace, Amnesty International, Bürgerrecht in den USA,
Martin
Luther King, logischerweise Pride, MLK, die dann drauf ja, gekommen
Drogen,
sind aufs Album.
Drogen sind eigentlich
ja genau, ein soziales Thema mit Drogen. Also das ist, warum haben die sich, also warum nicht gesagt, wir konzentrieren uns auf die eine Sache, sondern wir machen ohne Ende. Also egal, was kommt, ich glaube, Harald Schmidt hat es mal gesagt, manchmal ist U2 schon vor der Katastrophe im Land, da engagieren die sich. Ja, also ist schon ein bisschen krass, was das angeht. Also ist das so vielfältig?
Es kann vielleicht auch ein recht pragmatischer Grund sein, dass Bruno keine anderen Themen hatte, worüber er singen konnte.
Ja, ach so, wegen Liebe oder also gescheiterte Beziehung oder so,
war das nicht? Hat er schon mal gesagt, er kann nicht singen, ich liebe dich, das fühlt sich nicht richtig an für ihn. Entsprechend braucht er natürlich andere Themen und Gedanken machen war ja sowieso deren Hauptthema ja eigentlich. Und da haben sie sich über eben Gott und die Welt Gedanken gemacht. Das hat sie dann so geäußert letztendlich. Jetzt können sie wirklich Aktionen daraus sogar nochmal generieren, weil das eben en vogue war. Die haben ja dann ein Jahr später die Conspiracy of Hope Tour mitgemacht.
Genau, sie sind dann angefragt worden.
Rein politischer Gedanke. Mhm.
Und das ist schon krass, also nach dem Motto dann so etabliert zu sein, auch in der Szene, nach dem Motto, dich fragen wir jetzt auf alle Fälle an, weil du passt da genau in dieses Schema rein, also Conspiracy of Hope ist ja so ein Ding, Sun City war so eine andere Geschichte gegen Apartheid in Südafrika, noch ein Thema, was sie da aufgemacht haben, ja, waren ja auch eine dann der ersten Bands, die dann auch nach Ende der Apartheid mehr oder weniger dann in Südafrika auch aufgetreten sind. Ich glaube mit der Pop-Tour damals. Aber das war so ein Ding, wo dann quasi die anderen Stars oder die Szene generell hingegangen ist. U2 brauchen wir, weil die sind so politisch.
Wir haben zwar keinen Bock auf die, aber die sind gerade in.
Ja,
die hört gerade jeder, die müssen wir dabei haben.
Genau, und Bono hat das mal ganz interessant gesagt, wie Little Steven ihn eingespannt hat für dieses Sun City Projekt gegen Apartheid in Südafrika. Und ja, das hören wir uns auch nochmal kurz an, das Interview da von 1985.
Stevie Van Zandt told me he would break my arm. Stevie Van Zandt sagte, er bricht mir Arme und Beine, wenn ich ihn hängen lassen würde. Deswegen war ich von Anfang an bei dem Projekt dabei. Er war mal bei mir zu Hause und sagte, machst du mit? Und ich sagte, ja, nur ein Wort, ganz einfach. It was very easy, one word.
Ja, interessante Kombination. Two Hearts, Beat is One vom Album War und danach, ja, der Welthit. Der Live-Song, das Live-Lied von U2 mitunter. Gerade auch mit dem Oh, Oh, Oh. Kennt, glaube ich, dann auch jeder. Diese Geschichte, Periode, War, Under Blood with Sky, worüber wir auch beim letzten Mal gesprochen haben. Und dann dieser krasse Bruch zu Unforgettable Fire mit so einem Song wie letztendlich Pride. Warum überhaupt eine Neuerfindung? Es lief doch. Also bist ja in die Charts gekommen, hast kommerziellen Erfolg. So, warum musst du überhaupt jetzt vor diesem Live-Aid-Auftritt, ja, von das Jahr davor ist ja das Album Unforgettable Fire erschienen, 1984, wieso überhaupt eine Neuerfindung?
Ich weiß nicht, ob das direkt eine Neuerfindung ist. Augenscheinlich schon. Nur ist es irgendwie eigentlich eher so ein weitergegangener Weg. Ja, die mussten. Wollten halt mal was anderes machen. Es kam dazu eben, dass sie jetzt neue Produzenten haben.
Genau.
Ne, diese sicherlich natürlich mit dem Erfolg, den sie vorher hatten, mit Under Blood with Sky und War, erst bekommen konnten. Ich denke mal, mit Boy wären sie nicht gleich zu Brian Eno gekommen als mit Produzenten.
Was unterscheidet denn U2, die von 1983 zu denen zu 1984? Also ist es rein die eigene persönliche Weiterentwicklung und gesagt, dieser innere Antrieb kreativer Art, wir müssen uns jetzt nochmal verändern, wir müssen auch nochmal was anderes bieten, auch für uns?
Die hatten nochmal die richtigen Trainer dabei gehabt, eben mit Brian Eno und Daniel Lanois. Die haben denen wahrscheinlich einfach mal gezeigt, was noch möglich ist. Die haben sehr viel experimentiert. Das sieht man ja ganz gut ja in diesem Dokumentarvideo zu an Forgettable Fire.
Ja.
In dem Schloss.
Das ist was, genau.
In jedem Raum steht irgendwas rum, die probieren halt rum.
Es ist experimentell, muss man ganz ehrlich sagen. Also insbesondere Brian Eno hat ja das ganze Ambient, wenn man so möchte, auch dann aufgenommen. Sehr, sehr. Also vorher, ich sag mal, Boy und Oktober, die waren weit hinten, also sehr hallig aufgenommen. War war direkt bei dir vor der Nase aufgenommen und Unforgettable Fire war auf einmal breit.
Ja, sehr breit.
Die waren sehr breit.
Man hat wirklich das Gefühl, die hatten jeden Song da in dem Schloss aufgenommen, in der großen Halle, was natürlich nicht ganz richtig ist. Die waren natürlich noch im Studio danach.
Das ist richtig.
Zum Finalisieren.
Und sehr schön auch immer wieder zu sehen bei diesem Video, was du angesprochen hast, da singt sich Bono, ich glaube bei Pride, die Seele aus dem Leib und schreit.
Ja,
was weiß ich was.
Geile Seele.
So, und dann ist er vorbei, total erschöpft. Du siehst, wie sozusagen die ganze Energie aus seinem Körper gewichen ist. Und dann im Produzentenraum drückt da einer auf den Knopf und sagt, ja, Bono war schon ganz gut, nächstes Mal ein bisschen emotionaler.
Ja, ja, das ist viel großartig. Das ist
sehr geil. So geil, wie die sich dann auch verarscht haben. Und so. Ich glaube, dass du siehst an seinem Blick auch, dass der total genervt ist von so einem Spruch. Weil das war wahrscheinlich nachts um drei oder so.
Fall, ja.
Weil das so nachts um drei war oder so, glaube ich, ungefähr, so vom Gefühl her. Wo du denkst, das hast du schon irgendwie im 27. Take jetzt eingesungen und dann drückt dir noch einer so einen Spruch. Aber das zeigt auch so, dass dieses Klima, was dann, glaube ich, dann auch geherrscht hat, was sehr, sehr, insgesamt ein sehr, sehr positives war.
Aber ich denke, was wurde sowieso missverstanden, dass U2 irgendwie eine ziemlich ernste Band gewesen sei. Die waren immer sehr lustig. Es waren halt letztendlich Kumpels, Freunde, haben sehr viel Spaß gehabt. Nur eben das in der Öffentlichkeit. Das Bild hat natürlich viel besser gepasst.
Ja,
diese ernste politische Band. Die hatten natürlich sehr viel Spaß und
das haben natürlich auch dieser Look hat das ja, glaube ich, auch befördert. Also die haben ja kaum gelächelt auf einem Foto.
Ja.
Hat ja auch dann, das ist vielleicht sogar mal eine eigene Folge bei One Desire irgendwann mal. Anton Corbijn, ja, diese, sag ich mal, die Inszenierung von U2, gerade auch das Optische, diese von den Klamotten her, dieses Schwarze, dieses Dunkel, dieses grobkörnige Graue, ja, was schon ganz interessant war, wie das letztendlich dann auch alles dann in der Öffentlichkeit platziert worden ist, dieses Bild von U2, was natürlich das Bild von der Ernsthaftigkeit nochmal ordentlich geprägt hat.
Ja, wobei natürlich lächeln sieht man niemanden auf irgendeinem Cover. Ja, das ist selten der Fall oder ist entsprechend, keine Ahnung, Mike Krüger. Ja,
ja. Also das auf alle Fälle muss man oder kann man auch nochmal gesondert sich auch betrachten. Was zeichnet denn die Alben? Zuerst natürlich dann Unforgettable Fire und was man auch immer nicht vergessen darf, wir haben ja noch eins rausgebracht dann in dieser Schaffensperiode mit Wide Awake in America, klar, zwei neue Songs da drauf und auch nur in den USA veröffentlicht. Was zeichnet die Alben denn aus deiner Sicht besonders aus?
Dieses Experimentelle ist da deutlich mehr rausgekommen. Da hat man jetzt wirklich so drei eher kleine halbe Songs, sage ich mal, mit MLK, Promenade und dann sogar ein Instrumentalsong mit
Fourth of
July.
Ja, ja, also überhaupt ein Song, wo Bono nicht singt, das aufs Album zu packen, als weiß ich nicht, also aus meiner Sicht heute undenkbar, glaube ich.
Heute sind ja eher so 22 Songs drauf.
Ja, genau.
Dann, was ich auch richtig gerne, immer wieder richtig gerne höre, ist ja Elvis Presley and America. Das hat der Bono wohl nur einmal eingesungen. Der hat wohl das Schlagzeug von A Sort of Homecoming genommen, das langsam abgespielt und er sollte einfach mal drauf lossingen. Das hat er dann wirklich so eingefangen und so ist es geblieben auf der Platte. Sicherlich noch, natürlich noch hier und da Instrumente dazu gepackt, aber es klingt einfach toll halt.
Ja,
und völlig spontan. Das merkt man auch so ein bisschen im Song an, dass er nicht so krass durchstrukturiert ist.
Und vor allem auch ganz interessant, ich glaube, Eno und Lanois haben den einfach gesagt, es ist okay, wenn ihr jetzt experimentiert. Also, wenn ich mir einen Song wie Wire anhöre, das klingt, als hätte da Edge alles Mögliche erstmal ausprobiert und dann hätte Bono irgendwie nochmal drüber gesungen. Ja, also, das ist insgesamt alles nicht, es ist keine Hitfabrik, das Ganze, obwohl, und das in der Retrospektive, das wusste aber zu dem Zeitpunkt damals noch keiner, so Songs wie Pride oder wie Bad oder Unforgettable Fire zu absoluten Klassikern geworden sind von U2.
Ja, wobei die bei den Aufnahmen sicherlich schon gemerkt haben, welcher Song eignet sich mehr als Single, um ein Hit zu werden. Das spürt man natürlich schon. Ist ja bei Pride definitiv der Fall.
Definitiv. Und wie U2 selber, in dem Fall The Edge, das empfunden haben, das Gefühl, wir müssen uns nochmal neu erfinden und warum man das gemacht hat, das hat er damals in einem Interview mit dem irischen Journalisten, glaube ich, Dave Fanning erzählt. Wir wollten einfach alles verändern, was verändert werden kann beim Einfluss auf das Album. Das erste war der Produzent, das zweite das Studio und das dritte, wie wir an das Songwriting an sich rangegangen sind.
All das haben wir über den Haufen geworfen. Das Merkwürdige ist, wie U2 erkennbar anders geklungen hat, nachdem wir unseren Arbeitsstil verändert haben. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist ganz anders als bei den anderen Alben.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nun kommen wir zu meinem Lieblingssong überhaupt: Bad. Der zentrale Song bei Live Aid von U2. Ob er vom gesamten Live Aid auch der zentrale Song war, will ich nicht behaupten.
Zumindest. Kann man ruhig so sagen, mit die Hymne für alle U2-Fans, also definitiv unter den Top 3, würde ich mal sagen. Was
würde ich auch sagen.
Und insofern haben wir uns das Ganze nochmal vorgenommen, weil insbesondere es stellvertretend auch steht für diesen, naja, neuen U2-Sound oder für das, was da letztendlich auch kreiert worden ist in dieser Schaffensperiode rund um Unforgettable Fire. Und ja, zeigt sich sehr, sehr gut diese Eindrücklichkeit.
Ja, ich finde auch, dass der Song, auch Pride genauso, eigentlich so dann der Signature-Sound eigentlich von U2 ist.
Ja, Signature-Sound ist schön.
Ja, weniger, ne, weniger Verzerrung im Sound, also etwas cleaner das Ganze, gepaart mit dem Delay, was wir auch schon immer wieder ansprechen.
Sehr melodisch insgesamt.
Ja, das kann ich auch gleich nochmal zeigen, wie Bad eben meinetwegen ohne Delay klingt.
Genau, dann zeig's doch mal.
Ja, okay. Überredet.
Dafür haben wir es ja dabei. Mit und ohne Delay kann man sehr gut hören. Ja, also sehr interessant das Ganze, weil natürlich es deckt dich zu live. Also es führt dich quasi so ein bisschen fast in Trance, diese ganze Geschichte. Wenn wir jetzt gleich da nochmal auf das Solo eingehen, was ja sehr gestreckt werden musste bei Live Aid, auch,
ja,
fast so auf 7 Minuten oder was, damit das überhaupt hingekommen ist mit Bonus Kraxel leider.
Da hat er starre Finger bekommen.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach gewesen, das dann auch über diesen Zeitraum da einzuhalten. Aber das ist, glaube ich, auch der Grund, das entrückt dich, glaube ich, wenn du da auf dem Konzert bist. Also so ging es mir jedenfalls.
Ja, du kommst wirklich da in Trance eigentlich, dass du diesen Song hast, der wirklich aus 2 Akkorden gerade mal nur besteht.
A und D,
und dann so
bevorzugten U2-Akkorde meistens.
Ja, und dann so lange spielst. Wenn ich allgemein überlege, die haben den Song mal 6 Minuten gespielt heutzutage, machen sie es öfter mal so, was dem Song aber nicht gerecht wird, weil er erst, glaube ich, wirklich gut wird mit Länge. Wenn er das Solo 2-mal drin hat, wenn er Songs reinsingt, dann wird der Song wirklich erst gut, was ja da der Fall war.
Und diese Passagen, dieser Wechsel auch zwischen ruhig, eindringlich und eindrücklich, aber auf der anderen Seite dann auch schnell und powernd und sich entwickelt.
Ja. Die Bassdrum von Larry geht durchgehend. Ja, das pusht wieder den ganzen Song und die ganzen Instrumente, Bassgitarre, bringt das dann immer noch weiter in die Höhe, dass man wirklich da so wirklich ein Highlight dann später hat in dem Solo, was dann wirklich abrupt dann endet erstmal wieder. Und einfach eine Schönheit darstellt.
Genau, irgendwie. Es ist eine Schönheit, es ist schön. Man fühlt sich wohl, obwohl der Song über Drogen geht, aber es ist natürlich auch dann das musikalische oder instrumentelle Gefühl nach dem Schuss. So kommt das ein bisschen rüber. Also man ist diese Leichtigkeit, dieses Abgehobene, die Entrückte, möchte man, glaube ich, letztendlich auch sagen.
Du wirst
das transportiert sich.
Und du wirst erstmal 5 Minuten lang so langsam nach oben gepusht, was ja wirklich sehr lange ist. Also die Single hätte das nie und nimmer werden können. Heutzutage bestimmt nicht, wo man definitiv
eher
in den 60ern angelangt ist mit 3-Minuten-Songs.
Ja, und das definitiv muss man auch dann, wenn man sich dann dieses Solo, spielen wir jetzt gleich mal auch mal an, das ist ganz cool, weil dieses Entrückte kommt mit diesem Solo sehr gut rüber und dann auf der anderen Seite, und das spiele ich dann auch mal mit rein, damit ihr es hören könnt, die den erdigen Bass, der quasi nichts macht, außer den ganzen Song mit am Boden zu halten.
Ja, der spielt ja erstmal oder beim Solo dann zwei Töne, vorher jazzt er noch ein bisschen rum, aber dann macht er doch dieses Bodenständige.
Genau, das quasi den Song dann letztendlich auch zu dem macht, was er, glaube ich, für alle U2-Fans auch bedeutet. Da hab das mal quasi gehört, auch ein bisschen später angefangen, dieser Gegensatz, also dieses verspielte, melodiöse, die einzelnen Töne, die Edge da spielt, und dann bollert quasi der Bass rein und hält dich sozusagen am Boden.
Ja, zusammen wirklich mit dem Schlagzeug. Passiert da wirklich
genau
zusammen.
Das steht hier auch zwar aufgebaut, aber konnten wir jetzt parallel nicht spielen, weil wir nur zwei Hände haben. Was das angeht. Ja, also ganz interessant, Bad, und auch dann letztendlich von der musikalischen Bedeutung her, nicht nur jetzt auch von der Bedeutung her, was es denn den U2-Fans letztendlich dann auch immer gibt, wenn sie es live hören, insbesondere auf den Konzerten. Eine ganz interessante andere Geschichte ist ja auch, haben wir drüber gesprochen, die Ermutigung zum Experimentellen durch Eno und Lanois. Da hat ja Edge dann sozusagen sich auch nochmal, ich will nicht sagen, anderes Instrument gegriffen, aber etwas, sein Instrument durchaus auch nochmal erweitert, wenn man möchte.
Mehr ausprobiert.
Genau. Da hast du auch noch was mitgebracht.
Richtig.
Und das ist, ich kann das mal kurz beschreiben, das sieht aus wie so ein Tacker.
Ja, kann man so nennen.
Wie so ein Blatttacker. Ist so ein
Tacker, der leuchtet.
Kleines graues Ding, was so ein kleiner, wie so ein Kleiderhaken sieht das aus.
Ja, das nennt sich Ebow. Das nutzt auch wirklich genau das gleiche Ding. Nutzt Edge auch live. Und eben bei der Aufnahme der Platte, was wie so eine Geige dann letztendlich funktioniert. Wie wenn man einen Bogen ganz da drüber streicht, das Ding lässt die Saiten vibrieren. Elektronisch, ist halt eine Batterie drin.
Hat er eingesetzt wo?
Bei The Unforgettable Fire.
Also bei dem Lied.
Song. Genau. Das klingt dann so, das ist das kleine Solo, was er da spielt. Da nutzt er das dann auch.
Ja, da hört man, wie der Elbow dafür sorgt, dass die Saiten da vibrieren.
Elbow ist eine Band.
Der Ebow sorgt dafür, dass das in, ja, ich sag mal, in diese Sphären reinkommt, die wir alle dann letztendlich auch von Unforgettable Fire dann kennen.
Das Gerät kennt man ja auch schon von David Bowie bei Heroes.
Ah ja.
Da wird es auch schon gespielt. Aber dann kommen halt noch andere Sachen dazu, noch stärkerer Einsatz von Synthesizern. Auch bei The Unforgettable Fire hört man dann so einen recht typischen 80er-Jahre-Synthi-Sound.
Ja, aber auch ein richtiges Orchester. Man hat auch diese Streichersequenzen, hat man ja durchaus eingespielt mit dem Orchester. Also auch eine experimentelle Weiterentwicklung zu den Sachen, die es vorher halt gab, mit War, mit Oktober und mit Boy, ist dann doch schon mal eine ganz andere Kiste gewesen dann bei Unforgettable Fire.
Ja, und das hat dir natürlich sicherlich richtig viel Spaß gemacht. Würde mir natürlich auch Spaß machen, wenn ich eigentlich noch nicht viel weiß von den ganzen Themen, von den Möglichkeiten. Und dann kommen da wirklich einige Mentoren und helfen einem wirklich weiter, holen alles aus dir raus, was eigentlich in deinem Kopf irgendwo rumschwirrt.
So ein bisschen der Gandalf-Effekt.
Ja. So bin ich.
One Desire, der Podcast über U2 bei meinmusikpodcast.de, und wir nähern uns dem Ende der dritten Folge hier bei One Desire. Das hatten wir unter das Motto gestellt, oder die hatten wir unter das Motto gestellt, Live Aid und ja, die Geburt des Weltstars U2 oder der Weltstars von U2 und die Veränderung des U2-Sounds, die Neuerfindung. Was nehmen wir mit?
Ich kann das mal auf jeden Fall mitnehmen. Insofern ist das eine besondere Folge für mich, weil ich habe mal festgelegt, ich habe nur ein Lieblingssong, das ist Bad. Ich habe ein Lieblingsalbum, das ist The Unforgettable Fire. Weil das eben so experimentell ist. Ich finde auch, er hat da wirklich so 1984 Bono jetzt eigentlich die schönste Stimme gehabt in seiner Karriere. Die war noch jung und sehr klar.
Er hat gesagt, er singt wie eine Frau.
Ja, vielleicht deswegen.
Also.
Aber ich fand, in der Zeit hat er wirklich die schönste Stimme gehabt. Klang er wirklich am besten.
Wir geben ja auch immer noch mal ein bisschen was mit hier bei One Desire. Und da gibt es dann mal so Empfehlungen für, was kann man sich mal angucken, was kann man sich mal anhören auch letztendlich. Was hast du da mitgebracht diesmal, Sebastian?
Aus der Zeit gibt es eigentlich leider nicht qualitativ so gute Sachen, die wirklich gut klingen oder gute Videos. Aber ich kann da empfehlen, einmal von 1984 das Live-Konzert in Nantes in Frankreich.
Oh, schön.
Da spielen sie noch ein bisschen mehr Songs von The Unforgettable Fire. Das haben sie ja später ein bisschen sein lassen. Wire ist auch unter anderem dabei. Ist eine schöne Platte, gute Aufnahme. Dann empfehle ich noch East Rutherford in 1985. Da ist eine ungefähr 16-Minuten-Version von Bad drauf.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ist, glaube ich, somit die längste Version, die sie je gespielt haben.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine längere gibt.
Ja, das kann mir gerne mal irgendeiner mal sagen.
Das wäre, glaube ich, hart, wenn du da stehst und dann dieses Solo dann auch immer mit dem Delay im Timing spielen musst.
Also irgendwann bist du da vielleicht mal raus oder hast einen lahmen Arm. Insbesondere dann also ja auch eine gute Leistung unserer Jungs da aus Dublin.
Das haben mir Larry, glaube ich, noch am meisten leid.
Ja, und damit geht's dann auch schon weiter in 14 Tagen bei One Desire. Ich hoffe, die aktuelle Sendung hat euch gefallen. Nächstes Mal beschäftigen wir uns,
nicht viel später zeitlich gesehen. Da sind wir dann 1987 angelangt bei Rock's Hottest Ticket.
Der mit Joshua Tree, der Aufstieg zur Megaband, da sind wir dann, glaube ich, schon so in Beatles- oder Stones-Dimensionen.
Das ist glaube ich, der Höhepunkt.
Ja, der Höhepunkt der,
da nehmen wir nicht viel weg,
der Schaffensphase. Vorweg. Und da werden wir uns natürlich auch sehr gerne mit beschäftigen, mit dieser Periode rund um Joshua Tree. Und bin mal sehr gespannt, wie uns das dann auch gelingen wird. Ich bedanke mich wieder mal für eine sehr launige Folge.
Ja, Sebastian. Ich danke auch dir, Lars.
Sehr schön, immer geil, wenn man das selber macht und sich dann gegenseitig bedankt.
Ja.
Das kommt immer gut rüber. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen an den Podcatchern. Und hat dann dazu geführt, euch wieder YouTube ein bisschen näher zu bringen, dass es euch gefallen hat. Und dann schreibt uns gerne auch über die sozialen Netzwerke und empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr möchtet.
Macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.